Die Radio Wissen. Update.
Es ist natürlich für die Aufnahmebereitschaft der deutschen Bevölkerung ein Unterschied, ob ein Diplom-Ingenieur aus Kanada kommt oder ein Analphabet aus dem Sudan. Das ist ein Unterschied. Und das darf man auch offen diskutieren.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat heute den Migrationsbericht für Deutschland vorgestellt. Viele Menschen sind hier hingezogen, viele aber auch wieder weg. Unterm Strich gibt es ein Plus, ein paar hunderttausend mehr in einem Jahr. Reicht das, um der älter werdenden Gesellschaft in Deutschland was entgegenzusetzen? Brauchen wir neue Einwanderungsgesetze, also neue Regelungen dazu, wer rein soll oder auch wer draußen bleiben muss? Das ist unser erstes Thema jetzt im D-Radio Wissen Update. Ich bin Klaus Janssen.
Update.
Der Migrationsbericht bezieht sich auf das Jahr 2013. Dazu liegen jetzt alle Zahlen vor. Im Kern sieht es so aus. Rund 1,2 Millionen Menschen sind in diesem Jahr nach Deutschland gekommen, aus der EU, von anderen Kontinenten oder auch als Asylbewerber. Und rund 800.000 haben das Land wieder verlassen. Laut Thomas de Maizière waren 2013 am Ende etwa 430.000 Menschen mehr hier.
Zuwanderung liegt nach diesem Bericht vor, wenn jemand nach Deutschland kommt und sich hier anmeldet, nach dem Melderecht. Und Abwanderung liegt vor, wenn er sich abmeldet.
Ja, das klingt logisch, ist aber trotzdem ungenau, denn so werden zum Beispiel auch Austauschstudenten gezählt, die nur für ein Semester hier studieren und dann wieder gehen. Die Zahlen sind also schon mal mit Vorsicht zu genießen und das gibt de Maizière auch zu.
Wir können es halt nicht anders messen. Diese Art Nettozuwanderung ist geringer. Ich schätze mal die Hälfte.
Ja, und das ist eigentlich zu wenig, um den demografischen Wandel aufzuhalten, meint der Innenminister. Braucht Deutschland also doch neue Einwanderungsgesetze? Das haben mehrere Parteien gefordert, unter anderem auch die SPD.
Wir brauchen vor allen Dingen ein modernes Einwanderungsrecht, was eine Sogwirkung hat auf die Fleißigen und Tüchtigen weltweit. Darauf sind wir dringend angewiesen, weil uns allein in den nächsten 10 Jahren 5 Millionen Fachkräfte hier in Deutschland fehlen werden.
Aber neue Gesetze zur Zuwanderung hält Bundesinnenminister Thomas de Maizière für unnötig.
Es ist auch richtig, dass ein Land, was sich als Einwanderungs- und Zuwanderungsland versteht, wie ich Deutschland auch sehe, Kriterien dafür hat, nach welchen Regeln und Interessen wir das tun wollen. Unser Aufenthaltsrecht bekommt auch sicher keinen Staatspreis für Übersichtlichkeit. Und deswegen verstehe ich auch den Wunsch danach, dass es solche Kriterien und Interessen gibt. Meine Antwort ist, wir haben sie bereits. Man muss sie nur lesen und nutzen.
Fest steht, dass die Zahl der Asylbewerber weiter ansteigt. Im Migrationsbericht steht für 2013 die Zahl etwa 130.000 und im letzten Jahr waren es schon über 200.000. Ein deutlicher Anstieg also. Die Religionszugehörigkeit war zwar nicht abgefragt worden, de Maizière geht aber davon aus, dass die Mehrheit der Asylbewerber ausgehend von den Herkunftsländern Muslime sind. Wenn man aber die Zuwanderung insgesamt betrachtet, fällt auf, 3/4 aller Zuwanderer kommen aus Europa, vor allem aus Polen, Rumänien und Italien. Die Quote von Muslimen aus diesen Ländern gegen null. Eine Polarisierung, Muslim oder Christ, wäre aber in jedem Fall falsch, hat Bundespräsident Joachim Gauck heute bei einer Gesprächsrunde in Berlin gesagt. Er warnte da vor Polarisierung, betonte aber auch, dass die Mehrheit der Deutschen die Einwanderungsregelungen, so wie sie jetzt sind, gut finden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz wird über den Migrationsbericht und ein mögliches Einwanderungsgesetz diskutiert. Johnny B. schreibt auf spiegel.de, das sind statistische Durchschnittswerte. In einigen Gebieten, insbesondere einigen Vierteln in Großstädten, sind die Quoten um ein Vielfaches höher, sodass der Anteil für die dort lebenden Menschen als viel höher wahrgenommen wird. Das kann natürlich keine Entschuldigung sein, aber darauf sollte trotzdem hingewiesen werden. Ansgar Baums ist für ein Einwanderungsgesetz und twittert, überfällig, Punktesystem statt Rumgeeiere. Ähnlich äußert sich auch Steven 2015 auf Zeit.de. Das Punktesystem muss und wird kommen. Wir werden damit zwar andere Probleme bekommen, aber dafür kleinere. Unsere Politik darf sich auch den Vorwurf gefallen lassen, in diesem Punkt über Jahre getrödelt zu haben. Es muss nicht einmal das Rad neu erfunden werden, übersetzt einfach das kanadische oder australische System. Max Klarko meint, es ist schon okay, dass die Flüchtlinge kommen, aber Wirtschaftsmigranten werden von der CDU nur deshalb als Fachkräfte gebraucht, weil sie für ein Drittel des Gehalts arbeiten. Headhunting findet auf Zeit.de, kann es wirklich unser Ziel sein, ärmeren Ländern die Fachkräfte abzuwerben, die dort teuer ausgebildet wurden und die in diesen Ländern selbst dringend gebraucht werden? Und Kai-Uwe Lenski fragt sich auf der Internetseite der FAZ, wie hoch ist eigentlich die Qualifikation derer, die abwandern?
Was sonst noch wichtig war?
The President of the United States!
Barack Obama hat seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Das ist eigentlich nichts Neues für ihn, das hat er schon ein paar Mal gemacht. Aber jetzt hat er zum ersten Mal vor einem Kongress gesprochen, der von seinen Gegnern, den Republikanern, beherrscht ist. Deshalb hat er sich besonders kämpferisch und positiv gezeigt und die Krise der USA einfach mal für beendet erklärt.
The shadow of crisis has passed and the state of the union is strong. This is good news, people.
Ja, gute Nachrichten. Obama hat angekündigt, dass er Reiche mehr besteuern will und den Mittelstand stärken. Außerdem möchte er, wie schon so lange, das Gefangenenlager Guantanamo schließen und das Handelsembargo gegen Kuba beenden. Diplomaten der beiden Länder haben heute wieder miteinander gesprochen. Aber die Republikaner wollen offenbar viele Vorhaben von Obama blockieren. Und genauso will es Obama mit Vorhaben machen, die ihm von den Republikanern nicht gefallen.
Wenn ein Bill kommt zu meinem Desk, der versucht, eine dieser Dinge zu tun, werde ich es veto.
Also, Blockade hier, Veto da. Im Kern fanden die Republikaner nur zwei Sachen gut, die auch Obama vorantreiben will. Der Kampf gegen IS und das geplante Freihandelsabkommen TTIP, das in Europa aber heftig diskutiert wird. Im Jemen haben am Dienstag schiitische Houthi-Rebellen quasi die Macht übernommen. Jetzt schottet sich der Süden des Landes gegen sie ab. Im Süden leben mehrheitlich Sunniten. Sie haben heute die zweitgrößte Stadt des Jemen, Aden, abgeriegelt. Der Flughafen und der Seehafen blieben heute geschlossen. Der Seehafen von Aden ist Mittelpunkt für den Schiffsverkehr in der Region. Ein Sicherheitsbeamter von dort erklärte, die Häfen sollten so lange geschlossen bleiben, bis sich die Situation in der Hauptstadt Sana'a geklärt habe. Dort hatten die Houthi-Rebellen gestern Abend den Regierungspalast gestürmt und andere Regierungsgebäude umstellt. Der UNO-Sicherheitsrat hat die Rebellen aufgefordert, ihre Waffen abzugeben und die Macht wieder an den Präsidenten zu geben. Die schiitischen Houthi-Rebellen kämpfen seit langem gegen die jemenitische Regierung und für einen eigenen Staat. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt jetzt offiziell gegen den Pegida-Organisator Lutz Bachmann. Es geht vor allem um den Vorwurf der Volksverhetzung. Hintergrund sind Facebook-Posts von Bachmann. Darin soll er Flüchtlinge und Asylbewerber beschimpft haben, zum Beispiel als Viehzeug oder Dreckspack. Mittlerweile sind die Posts gelöscht. Für Diskussionen sorgt auch ein Facebook-Foto von Bachmann, auf dem er ein Hitlerbärtchen und einen Seitenscheitel hat. Auch das ist mittlerweile gelöscht. Bachmann selbst hat zugegeben, dass es echt ist und spricht in dem Zusammenhang von Satire und sich auf die Schippe nehmen. In dieser Stunde startet offiziell auch die Pegida-Demo in Leipzig. Die Organisation nennt sich da Legida. Die Polizei rechnet mit Zehntausenden Teilnehmern und mit noch mehr Gegendemonstranten. Denn insgesamt 19 Gegendemos sind heute in der Stadt angemeldet. Die Dresdner Polizei spricht von einem der größten Einsätze seit der Wiedervereinigung. In Dresden war eine Pegida-Demo samt Gegendemos noch abgesagt worden wegen einer Terrordrohung. Einige Politiker hatten deshalb mehr Schutz für die Demos gefordert. In Leipzig sollen jetzt 4.000 Polizisten für Sicherheit sorgen und, wie Innenminister Thomas de Maizière betont, auch Bundespolizisten.
So werden heute 9 Hundertschaften der Bundespolizei teilnehmen. Ungefähr 1.000 von insgesamt 4.000 Soldaten. Eine solche Relation hat es lange nicht gegeben. Und da ist ein Polizist. Wiederhol den Satz nochmal.
Tja, ein kleiner Versprecher des Ex-Verteidigungsministers. Polizisten sind im Einsatz, keine Soldaten. So schlimm ist es dann doch noch nicht.
Was noch wichtig wird.
In der Schweiz hat das Weltwirtschaftsforum angefangen. 3 Tage lang treffen sich mehr als 2.500 Teilnehmer in Davos, um verschiedenste globale Herausforderungen oder Probleme zu besprechen. Manager treffen auf wichtige Politiker und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen sind auch nicht weit. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und weitere Staatschefs sind da. Themen sind unter anderem auch die Krisen im Irak, in Syrien und der Ostukraine. Aber es geht auch um die Entscheidung der Europäischen Zentralbank EZB, die morgen erwartet wird. Wird die EZB große Mengen Staatsanleihen kaufen, um die Geschäftsbanken zu stabilisieren? So soll die Wirtschaft angekurbelt werden. Experten sind zerstritten, ob das eine gute Idee ist. Viele Banker sagen ja, gute Idee, und viele Wirtschaftswissenschaftler sagen nein. Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. Eine Waffenruhe ist nicht in Sicht. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier unternimmt deshalb am Abend einen neuen Versuch, die Gespräche wieder in Gang zu bringen. Er trifft sich in Berlin mit seinen Außenministerkollegen aus Frankreich, der Ukraine und Russland. So ein Treffen gab es letzte Woche schon mal, aber da hat es keine Fortschritte gegeben.
Und sonst in der Welt?
Für die Regierung ist es eine Wahlrechtsreform, für die Opposition ein Staatsstreich. Bei Protesten gegen das neue Gesetz in der Demokratischen Republik Kongo Kongo in Zentralafrika hat es auch heute Tote und Verletzte gegeben. Nach offiziellen Angaben sind mehr als 40 Menschen getötet worden. Viele davon sollen von Sicherheitsleuten erschossen worden sein. Im Kongo plant die Regierung ein Gesetz, das die nächsten Wahlen erst nach einer Volkszählung zulässt. Die Demokratische Republik Kongo ist allerdings fast so groß wie Westeuropa. Viele Menschen leben abgeschieden in kleinen Dörfern. Die Volkszählung könnte aus Sicht der Opposition den Wahltermin deshalb um Jahre verschieben. In ihren Augen will Präsident Joseph Kabila so länger im Amt bleiben. Er darf bei der nächsten Wahl nicht noch einmal antreten. Nach den Anschlägen in Paris vor rund zwei Wochen will die französische Regierung mit mehr Personal gegen Terrorangriffe vorgehen. Ministerpräsident Manuel Valls hat angekündigt, dass in den nächsten drei Jahren fast 2700 zusätzliche Sicherheitskräfte eingestellt werden sollen, im Innenministerium und bei den Geheimdiensten. Laut Valls müssen im Moment etwa 3000 Terrorverdächtige im In- und Ausland überwacht werden. Die Sicherheitskräfte sollen auch bessere Waffen bekommen. Insgesamt will Frankreich in den nächsten drei Jahren 435 Millionen Euro für Antiterrormaßnahmen ausgeben. Die Ukraine-Krise hat aus Sicht der UNO auch Folgen für die Zahl der HIV-Infektionen in der Region. Sie befürchtet, dass sich sowohl in der Ostukraine als auch auf der Krim mehr Menschen anstecken. Das hängt nach UNO-Angaben unter anderem damit zusammen, dass dort Hilfsprogramme für Drogenabhängige nicht mehr weitergeführt werden. Auf der Krim hat die russische Regierung sie offiziell abgeschafft. In der Ostukraine laufen sie wohl nicht mehr, weil zum Beispiel Ersatzstoffe wie Methadon nicht mehr geliefert werden. HIV wird unter anderem dadurch übertragen, dass Heroinabhängige ihre Spritzen teilen.
Wissensnachrichten.
Aus Scheiße Gold machen, das ist gar nicht so abwegig. Zumindest in den Kläranlagen schwimmt jede Menge Gold im Klärschlamm. Wie viel, das haben jetzt Forscher aus den USA genauer berechnet. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten. Wie viel ist der Klärschlamm wert?
In so einer großen Stadt, sagen wir mal 1 Million Einwohner, kann es da schon um gut 11 Millionen Euro gehen. Ungefähr 2 Millionen davon sind allein Gold und Silber wert. Im Klärschlamm fanden die Forscher aber auch noch andere Metalle, die zwar nicht ganz so wertvoll sind, aber eben auch Geld bringen könnten, zum Beispiel Zink, Eisen und Kupfer.
Okay, Gold, Silber, Kupfer, wie kommt das in den Klärschlamm?
Also manchmal ganz einfach, weil jemand aus Versehen einen Ring im Klo runterspült. Die Wissenschaftler haben aber vor allem kleine Partikel gefunden und die können zum Beispiel beim Zähneputzen ins Abwasser kommen, wenn die Zahnbürste Gold von den Kronen abreibt. Regenwasser zum Beispiel spült Kupfer von den Hausdächern oder auch von Autobremsen. Und natürlich kommen Metalle auch durch die Industrie ins Abwasser, zum Beispiel in der Elektro- und chemischen Industrie oder auch bei Schmuckherstellern.
Okay, das ganze Zeug ist da drin, aber wie macht man jetzt aus der Scheiße das Gold?
Ja, das ist nicht nur eine wichtige, sondern auch eine schwierige Frage. Die Metalle sind ja meistens ganz kleine Partikel, stark verdünnt. Und die Verfahren, sie aus dem Klärschlamm rauszulösen, die sind teuer. In Japan gibt es schon eine Stadt, die das macht. Da wird der Klärschlamm verbrannt und am Ende kommen laut den Behörden fast 2 Kilo Gold pro Tonne Asche raus. In der Nähe sitzt aber auch eine Firma, die viel Gold verarbeitet. Da, wo das nicht der Fall ist, bleibt halt die Frage, ob sich das Ganze überhaupt lohnt und nicht die Goldgewinnung am Ende teurer ist als das, was an Geld hinten rauskommt.
Tja, nicht jede Goldgrube oder Sickergrube lohnt sich also zum Geschäfte machen. Anderes Thema, es geht um Kommunikation in der Gruppe. Forscher meinen, dass es da im Büro wie im Himalaya ist. Hierarchie ist gut für den Erfolg, Mitbestimmung ist aber auch wichtig. Habe ich nicht ganz verstanden, erklär mal.
Die Forscher haben untersucht, wie erfolgreich Bergsteiger im Himalaya waren, gemessen daran, wie streng hierarchisch ihre Gruppe aufgebaut war. Und da kam heraus, da wo Hierarchie wichtig war, kamen die Bergsteiger im Schnitt öfter ans Ziel, also auf den Gipfel, aber auch mit durchschnittlich mehr Opfern, also mehr Toten als in anderen Gruppen.
Und wie haben die das rausgefunden?
Also sie haben viele Bergführer, meistens Anführer, gefragt, welche Rolle Hierarchie in ihren Expeditionen so spielt. Das war je nach Land und Kultur unterschiedlich stark. Und dann haben die Forscher sich angeschaut, welche Expeditionen in den letzten 100 Jahren aus den verschiedenen Ländern, also den verschiedenen Hierarchiekulturen, wenn man so will, eben am erfolgreichsten waren. Und dabei schnitten eben die mit der strengeren Hierarchie am besten ab. Vielleicht, weil da nicht so lange diskutiert wurde und es deswegen schneller voranging.
Okay, aber es sind ja auch Leute gestorben. Warum sind dann bei denen öfter Bergsteiger verunglückt?
Das könnte daran liegen, sagen die Forscher, dass auch in Gefahrensituationen eben nur die Meinung und die Beobachtung vom Chef zählen. Wenn der nichts merkt und die anderen nichts sagen, dann passieren halt Unfälle. Übertragen aufs Büro bedeutet das, Unternehmen mit einer straffen Hierarchie sollten auch aufpassen, dass sie damit nicht die Ideen und die Kreativität ihrer Mitarbeiter zu doll einschränken.
Und du hast noch eine ziemlich dreiste Täuschung mitgebracht. Im Vatikan sollten eigentlich ägyptische Mumien ausgestellt werden und jetzt kamen die gar nicht aus dem alten Ägypten?
Die kamen aus dem europäischen Mittelalter. Nur diese Binden von den Mumien, die waren ganz echt. Das hat sich im Labor so rausgestellt. Die Fachleute sagen, dass die Fälschungen im 19. Jahrhundert entstanden sind. Damals wollten viele Menschen Mumien als Sammlerstücke haben und offensichtlich haben dann die Leute einfach falsche Mumien hergestellt und verkauft.
Tja, damals gab es noch keine vernünftigen Laboranalysen. Vielen Dank, Anne.
Wetter.
Der Abend bleibt bewölkt. Die Temperaturen gehen runter auf -1 bis -6 Grad. Morgen gibt es dann nur ganz im Norden und ganz im Süden Deutschlands etwas Sonne. Sonst halten sich die Wolken. Im Osten kann es auch regnen oder schneien. Die Höchstwerte liegen dann zwischen -2 und +3 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.